Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Wir beamen uns zurück zu einer Perle deutscher Fernsehunterhaltung.
Ungewöhnlich, dieser Beginn für eine XY-Sendung. Guten Abend, meine Damen und Herren. So, und nun Zuschauerreaktion, zunächst aus Wien, bitte Peter Niedetzki.
Derselbe Mann hat dieselbe Kasse nun nochmals überfallen und immerhin die stattliche Summe von 107.000 Schilling erbeutet.
Ja, vielen Dank, Peter Niedetzki. Das hört sich zunächst ganz interessant an. Warten wir ab, was draus wird.
Etwas vernuschelt, aber unverkennbar. Eduard Zimmermann mit einem Zusammenschnitt aus Aktenzeichen XY ungelöst, der Sendung, die Zimmermann 30 Jahre lang moderiert hat und die bis heute im ZDF zu sehen ist. Die Sendung ist ein frühes Beispiel für das, was heute True Crime heißt. Da wurden reale Verbrechen nachgestellt, die ungelöst waren und bei denen das Millionenpublikum mithelfen sollte, diese Fälle zu lösen. BRD Noir sozusagen. Geguckt wurde natürlich auch, weil die nachgestellten echten Verbrechen einen ganz anderen Grusel verbreiteten als ausgedachte Krimis wie Derrick oder Der Alte. Die Dokumentarfilmemacherin Regina Schilling, die hat im vergangenen Jahr einen sehr klugen Film über die Faszination dieses Grusels gemacht und sie hat auch klargestellt, wie problematisch das Frauenbild war einerseits, aber auch wie diese beliebte Reihe Ängste geschürt hat. In der Hochphase der Sendung in den 70er und 80er Jahren, da hatte, ja, man kann sagen, Aktenzeichen XY eine ganze Generation oder sogar mehrere vor dem Fernseher geprägt. Und deshalb, und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir Ihnen das alles erzählen, dürfte auch der Name des ORF-Journalisten Peter Niedetzki vielen geläufig sein. Gestern ist Peter Niedetzki im Alter von 84 Jahren gestorben. Kaum bekannt ist hierzulande, dass er der Schwiegervater des aktuellen Kanzlers Karl Nehammer war, dass er eine große Leidenschaft fürs Reiten hatte und dass er sogar 1969 für den ORF die Mondlandung kommentierte. Hierzulande war Peter Niedetzki 30 Jahre lang vor allem das Gesicht, das aus dem Wiener Aufnahmestudio über Publikumsreaktionen auf die Aktenzeichen XY-Fälle berichtet hat, neben Sabine Zimmermann in München und Konrad Tönz in Zürich. Die Hamburger Künstlergruppe Reproducts hat in den 1990er Jahren in den Archiven des ZDF gestöbert und einen kurzen Footage-Film daraus gedreht. Aktenzeichen XY losgelöst heißt dieser kleine Film, der das Material aus vielen verschiedenen Sendungen verdichtet und zeigt, was die Sendung neben den nachgespielten Verbrechen auch ausmacht. Und das waren maßgeblich auch die Schalten in die Aufnahmestudios, die zeigen sollten, wie hinter den Kulissen bereits auf Hochtouren die Verbrecherjagd läuft.
Damit weiter zu Peter Niedetzki nach Wien.
Damit weiter zu Konrad Tönz.
Und damit zurück zu Eduard Zimmermann.
Zunächst Sabine und dann nochmal Peter Niedetzki.
Bitte Peter Niedetzki.
Weiter zu Conny Tönz.
Zu Eduard Zimmermann.
Nach Wien.
Nach Zürich.
Nach Wien.
Nach Zürich.
Nach Wien.
Nach Zürich.
Nach München.
Genauer gesagt nach Schwandorf in der Oberpfalz.
So, jetzt aber in die Aufnahmestudio. Zunächst Wien, bitte Peter Niedetzki.
Wer will denn eigentlich dieser Tage noch Landwirt werden? Viel zu wenig Freizeit, viel zu lange Arbeitszeiten, überhaupt viel zu viel Unsicherheit. Das war ja auch eins der Themen bei den Bauernprotesten Anfang des Jahres. Wirklich attraktiv ist der Beruf also anscheinend nicht, außer er findet auf dem Bildschirm statt. Der Landwirtschaftssimulator gehört zu den beliebtesten PC-Spielen in Deutschland. Vergangenes Jahr war es sogar das am häufigsten verkaufte Spiel. Heute erscheint die neueste Version und mein Kollege Mathieu Braun, der hat sich das Ganze mal näher angeschaut und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Mathieu.
Hallo.
Ja, was ist an diesem Spiel so spannend?
Also wenn es nach dem Hersteller geht, das ist die Firma, die Schweizer Firma Giant Software, dann ist Landwirtschaft kreativ. Das ist das, was die Leute abholt. Ja, wir können ja mal in den Trailer reinhören. Mhm.
In the art of farming, the soil is the canvas, the seeds are the paint, and the harvest is the masterpiece.
Yeah, so habe ich es noch nie gesehen.
Ja, Landwirtschaft ist Kunst, die Samen sind die Farbe, das Feld ist die Leinwand, auf der man sich ausleben kann. Ich glaube, es ist aber auch noch einfacher, es ist einfach vor allem Treckerfahren. Also man kann große Maschinen fahren, sie klingen gut und wenn man es richtig einrichtet, dann kann man auch diese Steuerung nachahmen. Das ist ja so wie bei anderen Simulationsspielen, Zugfahren, LKW fahren, Fliegen, die sind ja auch sehr beliebt. Ich glaube, es gibt aber auch noch einen anderen Punkt, und zwar ist das diese Faszination auch irgendwo für die Landwirtschaft. Das finde ich total spannend, zum Beispiel während der Bauernproteste Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres. Da gab es auch auf den Servern vom Landwirtschaftssimulator auch Bauernproteste. Also da wurden quasi Demonstrationen organisiert, wo dann so Schilder gebastelt wurden, vorne an die Trecker dran gemacht wurden, mit denen dann über diese virtuellen Dörfer gefahren wurden und virtuelle Straßen blockiert wurden.
Das ist spannend. Das heißt aber, wenn du sagst, es lebt auch sehr von der Faszination am Treckerfahren, dann fragt sich natürlich, also wer spielt dann? Sind das vor allem männliche Teilnehmer? Was weiß man über die Menschen, die das gern spielen?
Das sind wirklich ganz verschiedene Menschen. Du hast ja schon gesagt, es hat sich sehr, sehr viel verkauft. Es wurde schon 6 Millionen Mal verkauft, der Vorgänger zu dem Spiel, das heute erscheint. Und das Spannende ist aber auch, darunter sind auch viele Landwirte. Also die setzen sich nach Feierabend wirklich hin und drehen nochmal virtuell ein paar Runden. Ich habe mich mal zum Beispiel unterhalten mit dem ersten Weltmeister im Landwirtschaftssimulator, und der ist selber auch Bauer in Bayern.
Witzig. Und wenn du sagst Weltmeister, also dann gibt es offenbar wirklich Wettbewerbe in diesem Spiel oder um das Spiel?
Ja, es gibt eine E-Sports-Liga seit 2020. Mittlerweile gibt es eine europäische und auch eine argentinische Liga. Und die Teams werden zum Beispiel von Herstellern von Landwirtschaftsmaschinen gesponsert. Der Sponsor des aktuellen Gewinnerteams ist zum Beispiel ein Düngemittelhersteller. Mhm. Und in dieser Saison gab es insgesamt 200.000 Euro Preisgelder.
Und wie kann ich mir überhaupt diesen Wettbewerbsmodus vorstellen? Also in welcher Disziplin spielt man da? Wie gewinnt man das?
Es gibt einen ganz speziellen Spielmodus, der für diese Liga entwickelt wurde. Man spielt in Dreierteams gegeneinander und man muss innerhalb von 15 Minuten mit Traktoren möglichst viele Heuballen einsammeln. Die Spiele werden übrigens auch gestreamt und kommentiert. Wir können auch da mal reinhören.
Okay. Ich bin gespannt, was Astro nachlegt.
Matze, musst du einen langen Weg über die Brücke nehmen?
Ah, keine Pflegereifen halt auch.
Nee, hat er auch nicht. Da schmeißt er beinahe den 10,50 weg.
Dann steigt der Puls.
Und das ist auch das Gute, dass wir hier Best of Three spielen. Ja. 101 Punkt nur. Aber gut, ne? Haken dran.
Weiter geht's.
Ich mag ja so ein bisschen dieses auch dann doch bäuerliche Idiom, was man sich da einbilden kann. Aber was ist jetzt neu an dieser Simulator-Fassung? Das ist ja, haben wir gerade gelernt, heute der große Release-Tag. Was ist neu an diesem, was der alte Simulator nicht konnte?
Also erstmal so wie immer bei diesen Spielen, die Grafik wurde verbessert. Mhm. Also es soll jetzt irgendwie Fernnebel geben, die Schatten sind besser. Der Boden soll sich verformen, wenn eine Maschine darüber fährt. Also so Details, sage ich mal. Es gibt aber auch 3 ganz neue Karten, eine in Europa, in Nordamerika und auch eine in Asien. Und es gibt auch neue Sorten. Also man kann jetzt Reis und Spinat anbauen und Wasserbüffel halten.
Ja, zynisch gesprochen könnte man jetzt orakeln, dass es in der nächsten, im nächsten Update dann möglicherweise auch den Klimawandel schon zu bespielen, zu beackern gibt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Der Landwirtschaftssimulator 25 ist ab heute im Geschäft und zum Download auf der Plattform. Zum Beispiel bei Steam kostet 49,99 Euro. Mathieu Braun hat uns in Kenntnis gesetzt. Herzlichen Dank. Heute beginnt in Berlin das Afrikamera-Festival, eine eindrucksvolle Leistungsschau, wie innovativ, sinnlich und vielfältig das aktuelle Kino aus Afrika ist. Im Zentrum des diesjährigen Fokus Belief stehen Filme, die sich mit Fragen des Glaubens, der Spiritualität und Selbstermächtigung auseinandersetzen. Und einen der Schwerpunkte bespreche ich jetzt mit Florian Wachinger aus dem Leitungsteam von Afrikamera. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Und zwar geht es um eine ethnisch-religiöse Gruppe, die hierzulande so gut wie niemand kennt, muss man sagen, die Beta Israel oder Falascha. Ich habe gerade nochmal nachgesehen, um die 170.000 Menschen werden diesen sogenannten Black Jews zugerechnet. Was hat es mit dieser Gruppe auf sich?
Ja, das ist eine sehr, sehr alte Kultur, ne, die eben ursprünglich im Norden von Äthiopien angesiedelt war, seit über 2000 Jahren und dort auch relativ abgeschieden gelebt hat. Und so richtig auf den Schirm gekommen ist diese Gruppe erst in den 70er Jahren. Das ist bemerkenswert. Also da ist auch die Existenz der Beta Israel erst in Israel selber auch so richtig wahrgenommen worden. Und im Zuge dessen erfolgt auch erst die Anerkennung der Beta Israel durch das Oberrabbinat als einer der 12 israelitischen Stämme aus der Bibel.
Und im Grunde musste diese Volksgruppe dann aus Äthiopien nach Israel emigrieren, auf Druck oder freiwillig? Wie ist das geschehen?
Der wesentliche Hintergrund ist der Bürgerkrieg in Äthiopien, ne? Mit all seinen Kriegsgräueln. Der begann 1974 mit einem sozialistischen Militärputsch. Es war der Sturz des Kaisers Haile Selassie, der ist ja sehr bekannt. Und für die Beta Israel ist Israel ja das gelobte Land. Mhm. Ne? Und sicher, die Emigration war insofern nicht freiwillig, als dass es eben den Bürgerkrieg gab. Und Männer wurden zwangsrekrutiert. Es gab Kriegsgräuel, Hunger, Elend, Krankheiten. Mhm. Und da war diese Möglichkeit, nach Israel zu kommen, natürlich der rettende Anker.
Ja. Quasi, ne? Was hat Sie als Kurator an dieser Gruppe so interessiert?
Naja, also zum einen, es passt, Sie sagten es ja schon, zu unserem Thema Belief, ne? Also weil Afrika ist ein Kontinent der religiösen Vielfalt. Es gibt Christen wie Muslime, dazu kommen eine Vielzahl animistischer Religionsformen, aber eben auch das Judentum. Und mhm. gerade diese Geschichte ist insbesondere die der Beta Israel nicht sonderlich bekannt. Und deswegen wollten wir dieses Thema unbedingt mit reinnehmen.
Interessant ist aber auch, dass diese Geschichte filmisch relativ gut dokumentiert ist.
Genau, ein weiterer Grund, wir sind ja ein Filmfestival und zeigen in diesem Kontext eine Dokumentation.
Diese ganze Geschichte ist aber erstaunlich gut auch filmisch dokumentiert.
Das ist richtig. Also wir zeigen mit With No Land ja eine Dokumentation, die sich genau dieser Thematik, also diesen Fluchtgeschichten aus Äthiopien nach Israel widmet und die sich auch sich mit den Hintergründen der Vorgeschichte und der Geschichte bis heute auch auseinandersetzt, also was dort nachkam. Und das wird sehr ergreifend vermittelt, ne, in dieser Dokumentation. Zeitzeugen schildern den Horror der Flucht unter Lebensgefahren. Sie erzählen von ihren Gewalterfahrungen auf dem Weg zur Evakuierung, aber auch von der Euphorie, als es schließlich, ne, nach Israel ging und einfach es zu diesem Sehnsuchtsort geschafft zu haben.
Hm. Jetzt ist es so, dass Sie ja nicht nur Filme zeigen, sondern es gibt auch Panel, richtig?
Es gibt auch ein Panel, das die Regisseurin von With No Land wird vor Ort sein, Alamorg Davidian, genau wie Basi Gete, ein jüdisch-äthiopischer Regisseur mit einem Kurzfilm. Und gerade in den Kurzfilmen, die wir im Programm haben, geht es mehr so um die aktuelle Situation der Beta Israel als Minderheit in Israel.
Und da ist ja sehr, sehr interessant, dass Sie auch im Vorgespräch schon gesprochen haben von ja so einer gewissen Spannung der doppelten Identität, die da spürbar wird, auch gerade im Hinblick Israels auf die zeitgenössische Weltpolitik. Wie würden Sie da beschreiben, wo die Beta Israel stehen?
Naja, das ist ja eine sehr auch in sich diverse Gruppe natürlich, mhm. aber wir hatten am Sonntag zum letzten Mal ein Gespräch mit Alamorg und Basi und haben da auch über die Gefühlslage gesprochen. Und was da vor allem rauskam, war, dass quasi dieses Trauma des Krieges einfach auch noch sehr, sehr präsent ist und auch des letzten äthiopischen Bürgerkriegs, der ja gerade erst zu Ende gegangen ist und der hier in den Medien auch kaum eine Rolle spielt. Also die Frage, die da aufkam, was, wo ist eigentlich hier ein Safe Place, ne, für uns? Und es gibt viele äthiopische Verwandte auch noch, um die sich gesorgt wird in Äthiopien, die noch auf die Ausreise nach Israel warten. Also da war schon sehr viel Verzweiflung auch im Spiel.
Florian Wachinger, der Schwerpunkt dieses gesamten Afrikamera-Festivals lautet ja in diesem Jahr Belief, also Glaube. Jetzt haben wir schon gehört, also die Geschichte der schwarzen Juden in Israel ist definitiv auch ein Teil dessen. Wie wird denn Belief sonst im Programm thematisiert?
Ja, es geht durchaus um Fragen der religiösen Identität in anderen Filmen, zum Beispiel in The Burden. Geht es um ein Ehepaar, das an AIDS erkrankt und AIDS wiederum ist tabuisiert irgendwie in der Religionsgemeinschaft, in der christlichen Religionsgemeinschaft, in der sie sich bewegen und dadurch geraten die beiden in einen schweren inneren Konflikt. Aber es geht nicht nur um Religion, es geht auch um Spiritualität, es geht auch um Selbstermächtigung, um den Glauben an sich selbst. Also wir fassen den Begriff auch bewusst etwas weiter, mhm. Empowerment und auch da, dazu gibt es mehrere Filme im Programm.
Florian Wachinger ist im Leitungsteam des Festivals Afrikamera, das noch bis zum 17. November in verschiedenen Kinos in Berlin läuft. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen von Viktoria Eglau.
Zur Kunstsammlung des Unternehmers Freiherr von Goldschmidt Rothschild gehörte ein barocker Wandteppich aus einer französischen Manufaktur. 1936 musste der deutsch-jüdische Sammler den Wandteppich unter dem Druck der NS-Verfolgung versteigern lassen. Heute hat Kulturstaatsministerin Roth bekannt gegeben, dass das Kunstwerk vom Bund an die rechtmäßigen Erben zurückgegeben worden ist. Ab 1939 hatte der Wandteppich nämlich zur Kunst Sammlung des nationalsozialistischen Politikers Hermann Göring gehört. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs ging das Stück in Bundeseigentum über und landete in der Kunstverwaltung des Bundes, die das Werk jetzt restituiert hat. Der Besitzer Goldschmidt Rothschild starb 1941 nach der Emigration in Lausanne. Ein Wolkenkratzer mit einem Blumen- und Kräutergarten im 51. Stock. Dieses Gebäude in Singapur erhält den Preis für das weltweit innovativste Hochhaus. In Frankfurt am Main wurde heute bekannt gegeben, dass sich das Hochhaus Capitas Spring gegen die anderen Bewerber durchgesetzt hat. Der internationale Hochhauspreis wird alle 2 Jahre verliehen und von der Stadt Frankfurt und dem Deutschen Architekturmuseum ausgelobt. Das prämierte Hochhaus hat neben der Dachterrasse noch eine weitere Grünzone, die sich über mehrere Stockwerke erstreckt. Alle Orte sind öffentlich zugänglich. Shao Leng Fan von der Stadtplanungsbehörde in Singapur wies darauf hin, dass die Begrünung eine Vorgabe der lokalen Regierung sei.
Jeder Quadratmeter, der bebaut wird, muss an anderer Stelle im Neubau als Teil der Geschossfläche integriert werden. Also entweder als Dachterrasse oder als Dachgarten. In diesem Fall haben sie beides gemacht und sich für die Öffentlichkeit geöffnet. Dafür gibt es auch finanzielle Anreize. Wir berechnen diese Fläche nicht als Bruttogeschossfläche. Der Bauträger verliert also keine vermietbare Fläche.
Shao Leng Fan, Stadtplanerin in Singapur. Der mit 50.000 Euro dotierte Hochhauspreis geht an die verantwortlichen Architekturbüros Bjarke Ingels Group und Carlo Ratti Associati. Heute Abend wird in London der wichtigste britische Literaturpreis, der Booker Prize, verliehen. Ausgezeichnet wird der beste englischsprachige Roman, der im zurückliegenden Jahr im Vereinigten Königreich erschienen ist. Der Preis ist mit 50.000 Pfund dotiert. Bei den britischen Buchmachern, das heißt Wettanbietern, stehen bereits 2 Favoriten für den Booker Prize fest. Die britische Schriftstellerin Samantha Harvey und der US-amerikanische Autor Percival Everett. Letzterer ist Spitzenreiter beim traditionellen Wettbüro Ladbrokes. Everetts Roman James ist eine Neuinterpretation der Abenteuer von Huckleberry Finn von Mark Twain aus der Perspektive des versklavten Jim. Die andere Booker Prize-Favoritin Samantha Harvey hat mit Orbital ein Buch über Astronauten auf der internationalen Raumstation geschrieben. In Großbritannien wird nicht nur bei Sportveranstaltungen auf den Ausgang gewettet, sondern bei fast allen großen öffentlichen Ereignissen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Neom. So der Fantasiename einer Stadt, die der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman seit 2017 zum Teil mitten in der Wüste erbauen lassen will, entstehen lassen will. Eine gigantomanische Megacity, für deren Bau etliche Bürger Saudi-Arabiens bereits enteignet wurden. Wer sich gegen die Pläne wehrt, wird inhaftiert. Es gab sogar Todesurteile. Über das Projekt und die vielen Kontroversen darum spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Mark Turner, der zu dem umstrittenen Projekt sehr sorgfältig recherchiert hat. Hallo Marc.
Hallo aus Hamburg.
Wie müssen wir uns Neom genau vorstellen?
Da sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Man kann es sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, aber dennoch, ich sag mal ein paar Stichworte. Wenn ich anfange mit einem künstlichen Mond, der das Ganze erleuchten soll. Also wir sprechen da von einem Areal, das ist insgesamt ungefähr so groß wie Belgien. Mhm. Meistens meint man aber, wenn man über Neom spricht, diese Stadtansiedlung, The Line. Und das ist eine Bandstadt, das ist jedenfalls als Bandstadt in der Wüste konzipiert. Und am Rande, in der Mitte, am Ende, da sind eben solche Spielereien.
Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder sich unter dem Stichwort Bandstadt etwas vorstellen kann. Auf wie viel Kilometer war dieses Band konzipiert?
Bandstadt, wie stellt man sich das vor? 300 Meter Breite, 170 Meter Länge, ursprünglich jetzt auf 2,4 Kilometer runtergekürzt, aber dennoch. das Ganze untertunnelt und dann nochmal nach oben verbrämt von zwei Spiegelwänden links und rechts. So muss man sich das vorstellen. Man spricht von unterirdischen Wolkenkratzern. Das Ganze soll also hauptsächlich unterirdisch laufen, das heißt also auch den Unbilden des Wüstenklimas dann entzogen. Es soll in Anführungsstrichen nachhaltig sein, das heißt kein Autoverkehr in dieser Bahnstadt, sondern stattdessen soll ein System öffentlicher Transportmittel die Leute von A nach B bringen, U-Bahn zum Beispiel, oder auch Lufttaxis der deutschen Firma Volocopter.
Das klingt ja jetzt doch durchaus visionär. Es klingt einfach nach einer totalen Utopie. Allerdings muss man sagen, auch zu einem sehr, sehr hohen Preis. Was sind so die Schattenseiten?
Da sprechen wir nicht nur über die Milliarden und Abermilliarden, die das Ganze natürlich verschlingt. Denn so etwas in die Wüste zu setzen mit Beton und mit Stahl und mit Glas und so weiter, das ist natürlich erstmal unglaublich teuer. Es gibt aber auch menschliche Kosten, denn in diesem Areal haben Leute schon gewohnt. Wir sprechen da über 20.000 Menschen, die gehören einem Stamm an. Wir wissen ja, Saudi-Arabien, das ist eine arabische Stammesgesellschaft. Auch wenn wir das nicht im Kopf haben, wenn wir über Saudi-Arabien sprechen, dann denken wir an irgendwelche Emire, Scheichs, Glaspaläste, Rekorde und so weiter. Aber es gibt auch ganz normale Saudis. Also es gibt Hirten, es gibt Fischer, es gibt Kamelzüchter. Und die haben da zu Tausenden eben gewohnt, und zwar seit Generationen. Und die wurden gegen ihren Willen und gegen ihren Protest, friedlichen Protest, umgesiedelt.
Umgesiedelt, das ist schon tragisch genug, aber es ist wirklich ja auch von Inhaftierungen die Rede, von Todesurteilen. Wen traf das?
Ja, also zunächst haben die Leute sich versucht, mit Petitionen, mit Versammlungen zu wehren und dann mit den Vertretern des Staates zu sprechen. Das wurde dann aber abgebügelt eigentlich. Und dann gab es jemanden, dessen Haus enteignet werden sollte. Das war ein Wortführer, Abdulrahman al-Huwaiti. Und der wurde dann in seinem Haus erschossen, als er dann auch Gegenwehr geleistet hat, als sein Haus beschlagnahmt werden sollte. Und die Verwandten, der weitere Stamm, also wir reden ja von Stammesgesellschaft, das heißt, es gibt die kleine Familie, es gibt die Sippe, es gibt dann den großen Stamm, alle heißen Huwaiti, also alle heißen Huwaiti mit Nachnamen, Cousins und Onkels und Verwandte und Leute, die Widerstand geleistet haben, wurden dann reihenweise verhaftet, gefoltert, nach dem, was Menschenrechtsorganisationen herausgefunden haben. Und aktuell wurde gegen drei Leute ein Todesurteil verhängt, und zwar unter dem Vorwurf des Terrorismus. Es wurde also extra dieser Terrorismus-Paragraph angewendet, obwohl es eigentlich um Protest gegen NEOM geht.
Welche Rolle spielt denn der Initiator des Ganzen, Kronprinz Mohammed bin Salman?
Das ist eine sehr schillernde Figur, 2017 offiziell ernannt worden zum Kronprinzen, aber da sein Vater, der eigentlich König, ja krank und nicht mehr amtsfähig ist, ist er praktisch Regent. Er ist praktisch derjenige, der alles entscheidet. Und er will versuchen, Saudi-Arabien in die Moderne zu führen. Nur, wie meint er das? Er operiert natürlich mit solchen Begriffen wie Nachhaltigkeit und Ökologie und Saudi-Arabien muss weg von CO2 und von Öl, was ja auch der Realität entspricht. Aber mit welchen Mitteln und was soll das Modell sein, das dann an die Stelle dieses traditionellen Stammes Saudi-Arabien mit dem islamischen Scharia-Recht ist, was soll an die Stelle treten? Und das ist im Grunde so, wie er sich das vorstellt, ein moderner Führer- und Überwachungsstaat, in dem er, also MBS, Mohammed bin Salman, alle Entscheidungen trifft. Und er ist praktisch das Gesetz. Und ganz interessant ist auch, dass für NEOM, dass da angeblich ein neues Gesetz gelten soll. Also nicht mehr dieses Scharia-Gesetz mit, wir kennen das alle, Handabschlagen, Exekutionen und so weiter, sondern ein modernes Gesetz. Aber es wird nie gesagt, wie dieses Gesetz eigentlich aussehen soll. Und das bedeutet praktisch, das Gesetz ist der Wille des Kronprinzen. Und hinzu kommt auch noch ein unglaublich ausgeklügeltes Überwachungssystem, das dort installiert werden soll.
Mark Turner, noch mal pikanter wird das Ganze ja, wenn wir erfahren, wer eigentlich da welche baulichen Aufgaben übernimmt. Da sind nämlich durchaus auch westliche Firmen involviert, ne?
NEOM wäre überhaupt nicht denkbar ohne westliche Firmen. Also NEOM, das ist praktisch ein Konglomerat von westlichen Firmen. Es gibt kaum arabische Firmen oder lokale Firmen, die da überhaupt beteiligt sind. Also es sind sowohl auf der Ebene der Architektur, es sind große britische Stadtplanerfirmen, es sind deutsche Firmen. Es gibt in Berlin ein Architekturbüro namens LAVA, Laboratory for Visionary Architecture. Das macht damit. Es gibt Firmen wie Bauer, Hoch- und Tiefbau. Es gibt Kühne und Nagel. Es gibt ThyssenKrupp. Alle machen damit. Und ich würde sogar etwas flapsig sagen, wir sind NEOM. Also wir in Europa, wir in Amerika, wir in den USA, wir im Westen, wir machen das alles möglich.
Jetzt hast du ja bereits über die wirklich gerade tragische Menschenrechtsbilanz so ein bisschen schon berichtet. Aber gibt es auch international überhaupt keine wirklich wirksamen Widerstände gegen dieses Projekt?
Doch, es gibt zum einen die saudische Opposition, die ja durchaus existiert, die sich meistens dann in Organisationen in London sammelt, die publiziert, die dokumentiert das alles bis ins Kleinste, auch den Widerstand dieser Stammesleute und die Folter und alles andere, was da passieren soll in den saudischen Gefängnissen. Es gibt aber auch auf der Ebene der UNO eine Recherche darüber und es gibt einen Sonderberichterstatter der UNO, der sich speziell aufgrund der vielen Klagen, die von Oppositionellen und von Menschenrechtlern herangetragen wurden an die UNO, der sich damit schwerpunktmäßig befasst und der hat schon publiziert auf Seiten der UNO seine große Sorge und hat auch an deutsche Firmen, auch an die Bundesregierung geschrieben und erstmal die Frage gestellt, was denkt ihr euch eigentlich dabei, dass ihr an so etwas mitwirkt und hat dann sehr, sehr ausweichende Antworten bekommen.
Mein Kollege, der Journalist Mark Turner, mit einem Zwischenstand zu dem höchst umstrittenen, gigantomanen Projekt NEOM in Saudi-Arabien. Herzlichen Dank.
Gerne.
Jeder Mann kennt Lucky Luke, Star- und Westernheld, der dem Bösen mutig sich entgegenstellt. Für die gute Sache gegen Lug und Trug schlägt ein Herz aus Gold, knallt ein blitzschneller Kolt.
Alle zwei Jahre gibt es ein neues Lucky Luke-Heft. Und die letzte richtig große Aufregung, die gab es, als dem einsamen Cowboy 1983 die Zigarette weggenommen wurde. Seitdem kaut Lucky Luke Grashalme. Jetzt aber macht der neue Lucky Luke als glücklicher Lukas wenigstens in Deutschland Furore. Es geht nämlich um Deutsch-Amerikaner. Nikolaus Bernau hat gerade hier schon so ein bisschen mitgesungen, ist nämlich glühender Lucky Luke-Fan seit Kindertagen und Forscher zur Kultur der deutschsprachigen Aus- und Einwanderer in Amerika. Wenn das nicht ein glücklicher Zufall ist. Du hast es gelesen. Hallo, hast du auch gelacht?
Hallo, ich habe total gelacht. Ja? Es ist ein wirklich witziges Heft. Ich habe es in der U-Bahn gelesen, es fiel ein bisschen auf, dass da jemand ständig rumkicherte. Also gelacht macht man ja bei Lucky Luke so und so nicht, sondern man kichert vor sich hin. Und das ist auch wirklich das ganz, ganz Tolle da drin, weil in diesem Heft so ziemlich alle Klischees, die ich kenne über Deutsch-Amerikaner, auf die Schippe genommen werden. Also das fängt wirklich sofort an. Lucky Luke hat am Anfang ein Problem im Rücken und dann geht er erstmal zu einem homöopathischen Arzt. Das ist für
ungewöhnlich.
Amerikaner?
Sehr ungewöhnlich.
Extrem ungewöhnlich.
Allerdings.
Sehr deutsch.
Und nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Worum geht es ganz global betrachtet in dieser Geschichte?
So ganz global eben. Lucky Luke hat Hexenschuss, weil er jemanden entwaffnet hat und sich dabei zu tief gebeugt hat. Daraufhin lacht ihn natürlich sein Pferd aus. Das ist ganz klar. Also Jolly Jumper. Und er geht dann kommt zu einer Kleinstadt, die heißt Neumünchen. Und in dieser Kleinstadt gibt es eben besagten Arzt, der sehr hilfreich ist. Und dann gibt es eine ganz fürchtliche Trockenheit, weil nämlich das Bier fehlt.
Oh.
Das Bier fehlt, weil es in hohen Norden einen riesen Krach gibt in Milwaukee zwischen den Brauereibesitzern und den Brauereiarbeitern. Man hat keinen Tarifvertrag.
Ah, ja.
Also wird Lucky nach Norden geschickt, damit er endlich die Dürre in der Wüste aufhebt. Und daran schließen sich dann so ziemlich alle Klischees und alle Lustigkeiten an, die man sich so vorstellt. Also selbstverständlich tauchen diese Gangster-Daltons drin auf, nämlich als Steigbrecher, wie sich das gehört. Man erkennt fürchterliche Armut, man erkennt den fürchterlichen Industriemüll, die großen Konflikte zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, um es mal so auszudrücken, sehr deutsche Formulierung übrigens, und dann auch den Dauerkrieg innerhalb der Linken. Also es gibt eine herrliche Formulierung im Vergleich mit den Konflikten zwischen Gewerkschaften sind Indianerkriege ein Kindergeburtstag.
Sehr schön. Aber das klingt jetzt schon, also einerseits natürlich sehr, sehr ins Hier und Heute transponiert, andererseits aber auch extrem nach eben so Nationalklischees. Ist das wirklich lustig?
Das macht einen Riesenspaß, also bis hin zur Wurst Schlange, die dann eben so als Lasso dient, um den Verbrecher fangen zu können, der dann ein ganz armes Schwein ist und deswegen Lucky Luke auch umdreht, nämlich von der Seite der Arbeitgeber zur Seite der Arbeitnehmer oder der Arbeiter zu wechseln. Also das ist schon großartig. Oder wie Lucky Luke sich also entsetzlich windet, er ist ja Angloamerikaner, weil er plötzlich nackt in der Gegend stehen muss, weil eben seine ganzen Klamotten in einem großen Bierfass gelandet sind. Und deswegen muss er sich ausziehen und die Deutschen dann sagen, wieso, ist doch kein Problem. Die haben nämlich kein Problem aus amerikanischer Sicht mit den Nudistenkulturen. Das sind solche Details. Das ist wirklich großartig recherchiert, dieses Heft. Also da hat sich jemand richtig reingekniet und hat gesucht nach allem dem, was in Amerika eben so auch an Vorurteilen über die deutsch-amerikanische Einwanderung seit den 1860er Jahren hochgekommen ist.
Und wieso überhaupt dieses deutsch-amerikanische als Thema?
Naja, letztlich liegt es eigentlich auf der Hand. Die Deutsch-Amerikaner oder die Nachfahren der Deutsch-Amerikaner, die Nachfahren der deutsch sprechenden Einwanderer aus Europa in die USA, das ist nämlich die präzise Formulierung, die sind mit weitem Abstand die größte ethnische Minderheit in den USA. Das sind etwa 17%, kommt drauf an, wie man es rechnet. Manche gehen sogar über 20% und dominieren ganze Staaten. Es gibt einen richtigen German Belt oben im Norden lang, bis Oregon reicht. Das sind die Einwanderungswellen, die dann immer weiter nach Westen vorgedrungen sind. Ohne die deutschsprachigen Einwanderer wäre die Neubesiedlung des mittleren Westens, nachdem man die Natives oder die Indianerstämme vertrieben und ermordet hat, gar nicht möglich gewesen. Also das heißt, das ist eine vollkommen zentrale Gruppe, die aber weitgehend verschwunden ist. Einfach deswegen, weil sie zeitweilig unglaublich diskriminiert wurde, vor allem nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, weil man sich nicht getraut hat, Deutsch zu sprechen, weil die ganze große Infrastruktur zerstört wurde, und zwar wirklich zerstört. Die ist nicht kaputt gegangen oder so, sondern es gab Sprachverbote, es gab Verbote von Medien, es gab Verbote von Zeitungen. Die einstmals blühende Zeitungslandschaft mit mehr als 400 Publikationen, die ist regelrecht verschwunden. Es gibt heute, glaube ich, noch 3. Mhm. Also insofern, da ist wirklich eine große Minderheit, die ist ganz prägnant und die hat zum Beispiel im ersten Sieg von Donald Trump eine Riesenrolle gespielt. Die haben ihm nämlich zum Sieg verholfen und sind gleichzeitig ganz berühmt dafür, dass es die Liberalen sind, die zum Beispiel gegen die Sklaverei waren, die gegen die Sklaverei gekämpft haben, ganz aktiv, die für die Bürgerrechte eingetreten sind, die für die Gleichberechtigung von Juden eingetreten sind und für die Gleichberechtigung der indigenen Urbevölkerung.
Das ist ja eine total interessante Mischung. Und wenn wir gerade bei denen sind, also würdest du sagen, in dem Heft kommen doch aber auch dann wahrscheinlich viele Klischees gegen die sogenannten Native Americans, beziehungsweise, ja, wie sagt man eigentlich korrekt, also First Nations ist wahrscheinlich das richtige Wording. Indianer heißt es aber hier im Text selbst.
Im Indianer haben die damit gar kein Problem. Damit haben ja auch die Nachkommen oder die heutigen Urbevölkerungen in den USA weitgehend kein Problem, sich selbst als Indien zu bezeichnen in irgendeiner Form oder Indianer. Das ist weitgehend eine deutsche Debatte, wie man das korrekt bezeichnet in dem Sinne. In dem Heft wird einfach Indianer gesagt und zwar von einem Indianer und der dann ganz stolz darauf ist, weil er nämlich voll integriert ist und zwar er ist erstmal Wolkenkratzerbauer gewesen an einem Gebäude in germanischer Renaissance. Großartig.
Das ist ja dieses Klischee, ja, mich auch, ne, dass also sozusagen First Nations kein Gefühl kennen. Ne?
Totales Klischee. Also da wird so ein Klischee nach dem nächsten. Und vor allen Dingen, er hat dann ganz, ganz großartig eine Gerda Zalkmüller geheiratet. Die sieht dann auch sowas von klischeehaft deutsch aus, dass man umkippt. Also blond, blauäugig, so ein bisschen üppig gebaut, so eine Heroine. Mhm. Heroinen tauchen da übrigens auch im Wagner auf. Klar, Opa, Wagner, muss sein. Geht gar nicht anders. Und die ist dann eben mein Strudel in Fraktur gedruckt. Weil er spricht nämlich perfekt Deutsch dank seines Winnetou-Cousins. Also es ist unglaublich. Es gibt nichts, was da drin fehlt.
Und jetzt fehlt aber wahrscheinlich ja doch noch so ein bisschen die Pointe, nämlich dieses in den Sonnenuntergang reiten. Dürfen wir uns darauf verlassen, dass das am Ende wieder geschieht?
Ja, ganz klar. Er reitet natürlich irgendwie, nee, das spoilere ich jetzt nicht. Weil da gibt es tatsächlich so eine kleine Sache, man muss im Hinterkopf aber halten. Das Spannende dabei ist, das ist ein Comic, der von einem Franzosen gemacht wurde oder von zwei Franzosen über deutsch-amerikanische Vorurteile und natürlich aus einer französischen Sicht. Mhm. Und das ist das Lustige, nämlich die hemmungslose Bewunderung einerseits für die USA und für die Amerikaner und auch für Deutschland mit seiner Kompromisskultur. Am Ende kommen nämlich die Gewerkschaften und die Arbeiter zusammen, um die Fabrik zu retten gegen die finsteren Streikbrecher.
Ach, wenn es doch alles nur so einfach wäre. Nikolaus Bernau, ganz herzlichen Dank über Lucky Luke, Band 102, letzte Runde für die Daltons. Von H.D. Jules und ins Deutsch übersetzt von Klaus Jöken. Der Band ist bei Egmont erschienen, kostet 15 €. Ganz herzlichen Dank.